Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Erfolgsrezept, der Podcast für alle Gastronominnen und Gastronomen und all jene, die hinter die Kulissen der Gastronomie schauen wollen. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der mit seinem Produkt, glaube ich, hinter mehreren hundert Gastronomiebetrieben ist, nämlich Florian Koller von WinGin. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Danke Philipp, danke für die Einladung.
Weißt du eigentlich, in wie vielen Lokalen ungefähr man ein WinGin-Produkt findet?
Also tatsächlich freue ich mich über jedes einzelne Lokal, narrisch, wie du dir vorstellen kannst. Es werden sicher über 100 sein. WinGin ist ja ganz klassisch, wir sind jetzt keine große Marke, wir sind jetzt kein großer Produzent im Sinn von zigtausend Flaschen und das Backsteinhaus, wo der Rauch oben rausschlotet, also aus dem Schlot rausgeht. Wir haben ganz klein angefangen tatsächlich, also wirklich zu dritt in der Manufaktur und jetzt mit drei Sorten sind wir ganz gut unterwegs. Es werden schon an die 100 Gastronomen sein, aber tatsächlich, da wir auch am Anfang ja viele selbst ausgeliefert haben, wir sehr engen Kontakt auch halten mit den Gastronomen, kann ich da sicher einige nennen. Also wo ich wirklich weiß, wer drinnen steht und du weißt es ja selbst, wie wir zusammenarbeiten in deinem Lokal.
Okay, ja, richtig. Ja.
Wir versuchen immer sehr persönlich auch die Sachen zu beantworten. Wir haben nach wie vor keinen Mitarbeiter. Das heißt, wir machen nach wie vor alles selbst. Der Vertrieb ist zusammengelegt mit den Fabo Kollerig, also das ist unser Partner. Das heißt, da können wir relativ viel abdecken, was die Logistik angeht. Und tatsächlich bin ich früher mit einem Sechserkarton selber wohin gefahren, wo ich jetzt sagen kann, bitte schau zum Delfabo und holst dich geschwind ab.
Ja.
Das ist eine enorme Erleichterung, auch der gemeinsame Präsenz auf Messen. Aber ja, gibt schon einiges zu erzählen. Und auch wir haben 10-Jähriges.
Da gehen wir es mal langsam an. 10-Jähriges, genau. Wie wir hier das Lokal aufgesperrt haben, im Addicted Rock, ist es so, dass wir gleich mal einen Gin-Faktor reinbringen wollten. Und wir haben von Anfang an, ich glaube, es waren 30 Gins oder sowas, mittlerweile haben wir über 150. Aber ihr habt ja, wir haben 2014 eröffnet und ihr wart damals schon, und das war ja, Gin war noch nicht so das Thema in Österreich oder, glaube ich, ja, in Spanien war es schon recht bekannt, aber in Europa generell noch in den Kinderschuhen. Ihr habt aber schon den österreichischen Markt mit WinGin präsent erfüllt, oder?
Ja, also da muss ich sagen, wir waren alle drei Kesselbrüder, also Achim, Tommy und Flo, sehr gastroaffin, also nicht nur als Konsumenten, sondern auch in unseren Tagesjobs. Wir haben ja auch alle festgehalten, dass wir unseren Beruf weiterbehalten wollen, um einfach frei und unabhängig zu sein. Wenn ich dann denke, was eine gute Entscheidung nach 10 Jahren, wir haben keine fixe Destille gebaut, wir haben keine Kredite aufgenommen, sondern wirklich unser Wanderbrennertum vorausgesetzt. Wir haben unsere Abfüllanlage mobil gehalten. Wir waren ja am Anfang bei meinem besten Freund, beim Schmidt Philipp im Weinkeller und haben dort abgefüllt, haben dann immer weiter versucht, über Connections und Netzwerke größer und besser zu werden. Ich kann mich erinnern an die Eröffnungszeit. Ich war im Addicted Rock eingeladen. Da war noch der Bernie, die Fuchs. Also dein ganzes Team war ja auch so wie bei uns. Ja. Wir haben ja auch immer unsere Freunde eingeladen für die Rezepturen, für die Logos, fürs Marketing. Und es war eigentlich immer so ein bisschen ein Gemeinschaftsentscheid. Wir wussten schon, wo wir hinwollen, aber haben uns sehr stark auf Freunde verlassen oder auf Input aus der Branche auch. Und die ersten WinGin-Kunden hatten wir, bevor WinGin fertig war. Das heißt, wir wussten, wir wollen ein Denkmal für die Stadt setzen. Es hat in Berlin einen eigenen Gin gegeben, Brandstifter. Wir hatten den Duke in München schon avisiert. Also es hat jede Region ihren eigenen Gin gehabt. Nur Wien eigentlich, der Melting Pot of Europe, hatte keinen eigenen Gin. Und so ist die Idee mit WinGin entstanden. Und das haben wir so total... Also, du bist ja auch ein Heavy User. Die das interessiert haben und die diese Message verstanden haben, die haben uns auch sofort eingeladen. Und tatsächlich war es so, dass wir von 9 to 5 unseren Daily Job gemacht haben und dann am Abend wirklich kurz Quant gewechselt und sind rausgegangen und haben das Stixl auf der Brünnerstraße, die Verkostungen bei dir. Ich war ja bei ganz vielen Tastings und dann haben die Leute gesagt, mir schmeckt nicht nur euer Gin, ihr habt nicht nur eine schöne Flasche, sondern mir taugt einfach die Geschichte dahinter. Seid drei Freunde, seid mutig, ihr traut euch was. Wir haben das alles selbst vorfinanziert. Wir haben auch gesagt, wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir 1000 Flaschen von unserer eigenen Marke. Dann kriegt die Familie halt die nächsten 10 Jahre in der WinGin geschenkt. Und dann ist das wirklich super angekommen. Und dann ist auf einmal eben Listungen passiert, Platzierungen. Die Firma Amazon hat uns ganz stark unterstützt mit der ersten Batch. Das heißt, plötzlich waren wir in diesem Getränkesektor präsent. Gin war damals wirklich am Beginn von dieser Welle. Gin war ja dann mega. Also es hat ja jeder dann, wie wir vorher gesagt haben, 3, 4, 5, 6 Gins mindestens anbieten müssen, um als coole Bar zu entdecken oder zu gehen.
Aber es klingt gleichzeitig auch extreme Herausforderung. Jetzt habt ihr bis heute euren Brotjob. Ihr habt eben nach der Arbeit, habt ihr euch gekümmert oder in der Freizeit eigentlich um euer Unternehmen. Und das ist ja Sidepreneur, kann man ja oft sagen, dass man so nebenbei was aufbaut. Aber ihr wart ja schon bald relativ groß, eine große Marke auch. Und auch wenn du es jetzt versuchst, für mich klein zu reden, dann ein paar hundert Lokale, also ein paar, vielleicht haben sie 100 Lokale und ein paar Flaschen. Das ist schon mächtig. Also ich erinnere mich, 2015 war ich auf einer Hochzeit irgendwo in Tirol, wirklich irgendwo in einem kleinen Wirtshaus. Und er hatte 3 Gins. Das war klassischer Hendrix, das war, glaube ich, der Gordons und in der Zwischen Wien Gin.
Ja.
Und ich bin da gestanden und dachte, das gibt's ja gar nicht. Der Flo und seine Leute haben es geschafft, bis ins kleinste Eck in Österreich Gin zu vertreiben. Man muss sich ja das bewusst machen, was das an Logistik, an Arbeit, an Werbung, an
das
was du musst es ja vertreiben. Ja.
Also das ist sehr aufmerksam natürlich von dir, dass dir das auffällt. Tatsächlich haben uns Leute Eigeninitiativ mitgenommen und haben gesagt, das ist mein Brand, das sind meine Jungs, das sind meine Burschen, die sind aus Floridsdorf, ich bin auch aus Floridsdorf, ich nehme Flaschen und wenn ich in Skiurlaub fahre, dann will ich dort auch mein Wienchen trinken. Mhm. Oder wir haben wirklich ganz viele Barkeeper auch in Wien, die einfach wirklich den Gin auf ihre Saison mitgenommen haben. Und sagen, du in Wien, da kommt gerade was. Die nehmen alle den Wien-Gin. Wir hatten damals das Wiener Mädel mit Fentimans Roast Lemonade.
Ja.
Das Wiener Mädel war plötzlich auf Karten. Und das musst du dir ja vorstellen, war für uns total lustig. Wir fahren in Skiurlaub. Die Kesselbrüder, wir sind ein bisschen stärker und nicht so die Sportler und gehen natürlich als erstes in die Bar und dann siehst du dein eigenes Produkt auf einmal am Display und dann steht dort ein Wiener Mädel und der Gastronom kommt und sagt, ja, das war seine Idee. Und du denkst dir, ja, mega. Und der hat halt wirklich die Idee auch schon so inhaliert und er sagt, ja, das mache ich für die ganzen Werner Bazis. Und ich denke mal, ja. Und so hat das einen super Drive mitgenommen. Es haben auch Politiker dann das als Gastgeschenk mitgenommen. Das heißt, plötzlich hat es Wien-Gin Minis gegeben, wenn Austrians Abroad hat das Programm geheißen, wenn die Wirtschaftsdelegationen unterwegs waren. Und auf einmal haben wir Wien-Gin Minis gehabt im Ausland. Ich fahre dann auf eine Messe nach Bratislava und der Außenminister dort oder Wirtschaftsminister geht eine Runde und sagt, ah, Wien-Gin hat er jetzt erst bekommen bei einem Staatsbesuch.
Großartig.
Und das waren schon so Zufälle, und die oft zeitlich hintereinander passiert sind, das glaubst du gar nicht. Und das ist, macht sicherlich auch aus, dass viele Leute an uns geglaubt haben. Ich möchte immer die Brücke auch zur Gastronomie schlagen. An dein Konzept, an deine Idee, an deine DNA. Wir sagen immer, du produzierst ein Produkt. Gastronomie ist ja nichts anderes als ein Produkt, das jemand kauft oder jemand annimmt, wenn er zu dir geht. Und die Leute haben einfach diesen Spirit mitgenommen.
Mhm.
Und im Wienchen ist ganz viel von uns drei Kesselbrüder drinnen. Einmal ein bisschen mehr Tommy, ein bisschen mehr Flo, ein bisschen mehr Achim. Aber zusammen sind wir eine Firma. Zu uns haben auch alle gesagt, wenn du streiten willst, dann mach eine Firma zu dritt. Du kennst das österreichische GmbH-Gesetz zur Genüge. Unser erster Satz in der Präambel vom Gesellschaftsvertrag war Einstimmigkeit.
Mhm.
Und der Notar, der Steuerberater und alle haben gesagt, und es dauert 14 Tage, dann werden wir das erste Mal wieder da sitzen und ihr werdet das streichen. Und jetzt sind wir 10 Jahre da und ich kann das sagen, mal mehr, mal weniger. Aber am Ende des Tages ist jede Entscheidung der Kesselbrüder einstimmig, weil sonst hätte sie nicht getroffen werden können.
Mhm.
Und das sind ganz viele Faktoren, das hätte man nicht für möglich gehalten. Und jetzt haben wir auch 10-Jähriges und ich sitze auch da und sage, es haltet noch immer.
Ja. Gab es irgendwie in der Zeit auch größere Herausforderungen, Tiefschläge? Weil im Grunde absolut, es klingt alles so locker flockig, sage ich einmal.
Ja.
Gleichzeitig ist das natürlich
Logisch klingt es deshalb. Und das war wirklich, Philipp, das war von Anfang an das Glück, dass wir es nicht als Hauptberuf gewählt haben.
Mhm.
Es hat ganz viele Gespräche gegeben mit Händlern oder auch mit Distributionen. Wenn ich davon leben hätte müssen, wäre das anders ausgegangen. Also ich konnte mir immer selber treu bleiben. Auch meine zwei Kesselbrüder haben eigentlich immer unseren Way of Working durchgezogen. Das ist das eine. Und das andere ist, dadurch wir so klein waren, wir hatten keinen fixen Standort, waren wir immer sehr flexibel. Das heißt, wenn mir eine Destille wo eingegangen ist oder ein Lieferant nicht geliefert hat, konnte ich sofort flexibel umschwenken.
Mhm.
Und ich habe nach wie vor eine kleine Produktion bei meiner Oma in der Garage. Also das ist tatsächlich so. Also da mache ich meine ganzen Editionen und Spezialsachen drinnen. Das ist mein kleines Reich. Und ansonsten mit 2014, wie wir begonnen haben, war super Start weg. Das war so richtig, so eine Welle wünsche ich jedem. 100 Flaschen, 500 Flaschen, 1000 Flaschen, das war ja Wahnsinn. Ja. Also im Gedanken habe ich überlegt, wo lasse ich mir das überall tätowieren und wo stelle ich dann mein Flugzeug hin? Und nebenbei hat mir das nicht Spaß gemacht. Das heißt, ich habe die ärgsten Lokale gesehen, ich war im Imperial auf Tasting von Scheichs eingeladen als Special Act. Wir waren auf Geburtstag feiern, wir haben für VIP-Leute Verkostungen gemacht, die in den Wienchen privat verkosten wurden, Kooperationen, ganz spannend. Und gleichzeitig haben wir Geld verdient. Und 2019 war so richtig der Peak. Also das war so das Highlight von Wienchen. Wir waren knapp unter 30.000 Flaschen. Das war mega, also wirklich mega. Wir hatten, die Online-Shops waren alle gut besetzt. Man hat schon gemerkt, dass der Mitbewerb stärker wird. Also dass jetzt jeder einen Gin macht und jeder einen Gin hat. Auch die großen Distillen angefangen haben, Craft-Gin zu machen, kleinere Batches zu machen. Sehr, sehr, sehr marketingstark. Auch ausländische Marken plötzlich Budget hatten. Sonnenliegen, Sonnenschirme. Sag ich, wie soll sie das rechnen, wenn ich den Preis konstant habe? Wienchen hat tatsächlich den Preis 10 Jahre nicht angepasst. Also wir sind immer durch die Menge günstiger geworden in unseren Entstehungskosten, aber nie teurer am Markt. Der Wienchen kostet immer um die 40 Euro bei 700 Milliliter.
Ja.
Das ist eine Challenge gewesen, weil wir immer gesagt haben, von Trinker für Trinker. Und wir machen es nicht, um eine goldene Rolex zu kaufen oder um ein Flugzeug zu finanzieren. Und dann 2019 war schon Corona und da wir sehr gastronomielastig waren, also Wienchen baut das Volumen 75% auf die Gastronomie auf. Und dann war zu. Das war schon heftig. Und zu der Zeit haben wir ja gerade unser Kaffeehaus auf der Marilferstraße aufgesperrt, das Schnitzler und Freud, ein kleines Tagescafé mit Gin, weil ich mir gedacht habe, erstens kann ich dort am Point of Sale den Gin verkosten jederzeit, weil so musste ich mir immer mit einem Lokal ausmachen, können wir rein, können wir raus, weißt du, Reservierungen, schwierig. Und wenn ich am Abend Verkostungen habe, warum kann ich da nicht untertags auch einen Kaffee anbieten? Und so habe ich das Schnitzler und Freud gemacht auf der Marilferstraße und dann war zu. Und ich hatte keine Vergleichswerte, ich hatte keine Vorzeiten, ich konnte nichts geltend machen.
Somit keine Förderungen?
Keine Förderungen, keine Ausgleichszahlungen. Und wir haben das aber ganz gut gemacht, ganz gut durchgesetzt. Also die Perfektion oder die skurrile Situation war, ich musste selber drinnen stehen mit Mundschutz. Hab keine offenen alkoholischen Getränke verkaufen dürfen. Es war Winter. Hab einen Punsch verkauft, den ich verschlossen habe. Und dann separat eine Wienchen-Mini-Flasche, damit der Punsch auch einen Geschmack hat. Hab das separat um, was nicht unglaubliche, 10 Euro oder 11 Euro im Paket verkauft. Und musste dem Gast, den ich dann praktisch das To-Go geben musste, weil ich durfte ja niemanden beherbergen, gebeten habe, das 15 Meter weiter erst zusammenzuschütten. Um den Wienchen-Tonic oder Wienchen-Punsch zu genießen.
Ja.
Und das habe ich gemacht. Und die Leute wollten dann zurückkommen und einen noch einmal bestellen und die Polizei hat gesagt, sie müssen weggehen. Das heißt, er musste das dann bestellen, ist dann zurückgekommen, hat sich ein zweites Setup geholt und von sich nicht auf den Parkplatz gesetzt, dass er das konsumieren kann. Und da habe ich schon gemerkt, eigentlich arg, was ich da mache. Und immer wieder der Satz, ich muss nicht davon leben, aber ich mache es gerne, es macht mir Spaß.
Ja.
Und so haben wir auch Corona überstanden. Und auch da wieder, viele Gastronomen haben sich dann umgestellt auf To-Go, im Delivery. Wir hatten dann plötzlich Wienchen auf Lieferando. Du konntest dann auch Gin Tonic mitbestellen im Becher mit Eis, mit Garnitur. Dann haben Leute Ready-to-Drink Gin Tonics vorbereitet. Ist ja auch spannend. Das wird dann verschlossen in der Bar und dann geliefert. Und so habe ich schon diesen Unternehmergeist auch in Wien gesehen, dass die Leute auch mit unserem Produkt weitergearbeitet haben und nicht aufgegeben haben. Und ich sage, jetzt sind wir nicht auf 2019. Der Markt hat sich gesund geschrumpft, die Gastronomie hat sich verändert, aber Wienchen ist durchaus konstant und bestehen geblieben. Und wir haben jetzt ein neues Produkt in der Pipeline, den DNA Verde, einen Aperitivo. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Trendkarte, Aperitivi an sich. Und so müssen wir auch uns immer weiterentwickeln. Die Basis ist immer Wienchen, die Produkte sind immer ordentlich. Und ja, nach 10 Jahren sind wir, wie du sagst, ja, alte Hosen. Aber es macht trotzdem noch irrsinnig viel Spaß und wir haben immer noch crazy Anfragen, crazy Kooperationen. Auch bei dir, weißt du, wenn wir Gin of the Month sind oder so, es tut sich was.
Es hat doch immer für jeden Spaß zu haben.
Das ist richtig.
Auch wirklich angenehm.
Ich muss immer dran denken, wenn wir zu dritt zusammensitzen, es gibt ja nach wie vor den Herrenabend der Kesselbrüder. Wir treffen uns nicht mehr so regelmäßig, aber alle 2 bis 3 Wochen schaffen wir es, wo alle 3 zusammenkommen. Und dann lässt halt jeder seinen Bereich vor, was es für Anfragen gibt. Und ich werde nie vergessen, ich hatte eine Anfrage von der Firma Radatz, Fleischerei in Wien. Und die wollten eine Wienchen-Kooperation machen. Und wir drei haben uns alle nichts drunter vorstellen können. Und da war ein ziemlich geschickter Bursch, der Daniel Ertl, der das Ganze begleitet hat. Der Jackie Radatz natürlich als Chef. Und er hat gesagt, Bursch, macht's was mit die Kesselbrüder. Und da haben wir den ersten Wien-Chin-Schinken gemacht. Also halte ich fest, Schinken. Und dann hat es die Wien-Chin-Käsekeiner gegeben.
Gibt es immer noch, oder?
Ja, und ich habe heute erst ein Foto bekommen von einem lieben Freund, der einen Grillabend hat und hat gesagt, du kannst nicht da sein, aber du bist dabei. Sag ich, wie muss ich mir das vorstellen? Und dann schickt er mir ein Bild vom Wien-Chin-Käsekeiner. Und das sind schon Sachen, wo ich sage, wo auch große Wiener Betriebe uns mitgenommen haben und auch gesagt haben, die Burschen, die unterstützen wir. Und plötzlich sind wir mit einem Radatz, einem Riesenunternehmen in einer Kooperation. Und nach wie vor lustig, sowas zu sehen und macht mich heute noch stolz, dass wir das gemacht haben.
Das verstehe ich. Das ist eine super Geschichte. Vor allem, du hast ja eben ein Traditionsunternehmen Radatz mit euch, was mittlerweile auch schon, nach 10 Jahren kann man auch schon sagen, ist eine richtige Tradition.
Ja, und
ihr habt den Markt ja auch ein bisschen aufgeschüttelt, was es betrifft.
Das ist die.
Jetzt möchte ich ein bisschen weggehen vom Produkt. Du hast ja sehr, sehr viel Gastronomieerfahrung und bist ja auch durch deinen früheren Job und auch jetzt in deiner jetzigen Position in sehr vielen Betrieben und auch in der Küche, siehst die Gastronomen und siehst auch, was erfolgreiche Gastronomen oder Unternehmer ausmacht. Du weißt ja, der Podcast geht um das Erfolgsrezept und ich suche jetzt immer so die Geheimzutaten. Was glaubst du, was macht erfolgreiche Unternehmer und in unserem Fall jetzt einmal Gastronomen und Gastronominnen aus?
Also ganz wichtig ist der Anspruch an Qualität. Das hat sich einfach die letzten Jahre durchgesetzt. Qualität wird immer gekauft. Egal ob als Produkt oder als Produktion, die du hier magst. Diese Qualität setzt auch eine gewisse Kontinuität voraus. Also dass man immer wieder daran arbeitet, der Beste zu sein. Und ich muss da auch deinen Betrieb als Beispiel nehmen, wenn ihr neue Burger entwickelt. Und manchmal darf ich ja dabei sein, wenn ich das zufällig mitbekomme, wie viel Zeit hier investiert wird in ein neues Produkt und nicht einfach geschrieben wird, weil das wäre das Leichteste.
Ja.
Sondern wirklich auch mutige Rezepturen abgecheckt werden. Können die funktionieren? Sind die gefragt? Und diese Kontinuität, auch diese Veränderung, die stetig passiert, aber nicht auf einmal alles umwirft, sondern wirklich auch den Gast abholt und sagt, puh, wir haben eine Innovation und nicht 100. Und dass der Gast auch diese Innovationen mit feiern, folgen und genießen kann. Das heißt, mehrere Faktoren, die Qualität auf der einen Seite, die Kontinuität und dann auch ein bisschen diese Ehrlichkeit. Also das ist Ehrlichkeit dem Mitarbeiter gegenüber, dem Produkt, der Produktion, also auch zu selbst reflektieren, dass man weiß, was man isst. Also du kannst dir vorstellen, in meine 20 Jahre in der Gastronomie habe ich oft gehört, ich bin das geilste Kaffeehaus von Wien oder ich mache das geilste Schnitzel und so weiter. Wenn das aber nicht so ist, dann ist das oft hart, das sich einzugestehen. Und man muss natürlich auf der einen Seite sein Konzept durchziehen. Das ist das, was die Leute kaufen möchten oder die Menschen konsumieren. Man muss aber auch, wenn man falsch liegt, das eingestehen. Also auch, wenn ein Auto entgegenkommt, ist wahrscheinlich ein Geisterfahrer, aber wenn 10 entgegenkommen, muss ich überlegen, ob ich auf der richtigen Straßenseite unterwegs bin. Den richtigen Mix zu finden aus Beratung von Freunden und eigener Meinung ist, glaube ich, der richtige Weg. Und das hat ganz viel mit Ehrlichkeit zu sich selbst, Ehrlichkeit zu den Partnern, egal ob Lieferanten oder Mitarbeitern, Stakeholder, und auch Ehrlichkeit am Kunden zu tun. Und ich glaube, wenn das authentisch ist, also es wäre jetzt nicht authentisch, wenn ich sage, ich mache ein veganes Lokal mit, nachhaltig gepflückte Paradeiser oder so, die Zeit habe ich nicht. Ich würde eher Richtung Fleisch, große Portionen, das war halt ich. Das muss es auch geben. Es muss auch jemanden geben, der die Nachfrage nach vegan bedient. Das muss auch jemanden geben, der das Thema Bowls perfektioniert. Und ich glaube, dass wenn ich das finde, dann ist das ehrlich, dann kann das der Kunde verstehen und dann ist es authentisch. Und ich glaube, Authentizität ist jetzt der dritte Faktor, der für ein Lokal relevant ist. Und je authentischer das ist, umso lieber gehe ich dort hin, umso mehr glaube ich die Geschichte. Und ich gehe eigentlich gerne in die Gastronomie, um mir die Geschichte erzählen zu lassen. Und wenn ich dann einen Teller bekomme, dann erzählt der Koch die Geschichte. Wenn ich einen Drink bekomme, dann weiß ich genau, wie du unter Flur irgendein Rezept ausbaldowert. Und das Gesamtbild ist die Story.
Ja.
Und wenn ein Lokal eine Geschichte zu erzählen hat, dann will man immer wieder hingehen. Und wenn sich da wie eine Serie etwas verändert oder etwas Neues kommt oder eine Ankündigung kommt, wisst ihr, ihr kriegt einen DJ, einen coolen Barkeeper, einen fetzigen Koch, dann erzähle ich wieder eine neue Geschichte, wo wieder jemand kommen kann. Und so wird es nie langweilig, glaube ich. So kann man Innovation vorantreiben.
Und trotzdem muss es aber in deine Geschichte reinpassen.
Genau, richtig.
Das muss auch eben gesagt authentisch bleiben, dass der DJ jetzt nicht bei uns Addicted to Rock
ein Rave spielt.
Ausspielt, sondern es muss irgendwo beim Thema bleiben. Ja.
Also du siehst, so vielschichtig meine Erklärung ist, so vielschichtig ist auch die Gastronomie. Und ich glaube, wer hier das Beste, nicht das Allerbeste oder das Einzige, sondern für sich das beste Konzept zusammenstellt, wird auch ein langfristiger meisten Erfolg haben.
Ich bin bei dem Thema, was du sagst, es muss eine super Qualität sein. Ich will mir das Thema bei mir, oder Thema, es ist eigentlich schön, es ist ein Lob, dass sehr viele Freunde und Bekannte sagen, jetzt die besten Burger. Ja. Schreibt es doch überall hin. Ich sage, na, ich bin da ganz, ganz vorsichtig. Für dich sind es die besten Burger, dein Geschmack ist so. Ja. Für mich auch. Aber ich bin immer vorsichtig, ich möchte nicht Beste stehen, weil das ist unterschiedliche Meinung. Ja? Ja. Und dann gehst du aber schon mit so einer Erwartungshaltung rein, dass du vorher gesagt hast, der Koch, der sagt, ich habe das beste Schnitzel. Mag sein, dass es für sich das beste Schnitzel hat, aber mir schmeckt es woanders vielleicht besser. Und dann hast du die Erwartungshaltung aber schon auf einem Level, wo es schwierig ist, das auch noch zu erfüllen, glaube ich.
Ich glaube, Bodenständigkeit ist ganz wichtig, was das angeht. Ich werde oft gefragt, du trinkst ja wahrscheinlich nur Windchen. Ja, also ich traue mich gar nichts anderes anzubieten und so weiter. Ich finde natürlich, ein gewisser Egoismus oder ein gewisser Egozentrismus gehört dazu. Ich glaube aber, dass wichtig ist, dass man sich immer offen hält für alles und dass man gewisse Bodenständigkeit an den Tag legt. Und das trifft mich, also da sind wir sehr ähnlich. Ich will auch jeden seine Meinung sich selbst bilden lassen. Also ich will niemand die Meinung aufoktroyieren und sagen, du musst, das ist der geilste Gin, weil der hat so und so viele Falstaff-Punkte oder so viele Bewerbe gewonnen. Ich lasse den Kunden entscheiden und sage, am Ende des Tages bestelle ich Gin Tonic. Ja. Und mich freut es auch, wenn Leute was anderes probieren, ihre Erkenntnisse sammeln und dann wieder vielleicht zurück zum Windchen kommen. Und ich würde nie sagen, du darfst nur noch Windchen trinken oder nur noch Addicted Burger essen. Ich glaube, da sind wir sehr ähnlich. Dieses Down to Earth, dieses Wissen, wo man herkommt. Und da kommen wir jetzt wieder, schließt sich der Kreis auf die Qualität.
Ja.
Wenn du eine gute Qualität hast, brauchst du sie von niemandem verstecken. Du brauchst nicht schreiben drauf, bester. Wir haben, einer unserer ersten Aktivitäten war auch bester Gin und dann Sternchen nach der Bewertung unserer Eltern. Ja, also das war ein ganz lustiger Zugang eigentlich. 5 Sterne bei TripAdvisor und bei der Mama. Eine Bewertung gehört, die Leute wollen sich irgendwo orientieren. Ich glaube aber, da sind auch Internetbewertungen sehr lohnend manchmal. Da sieht man dann schon, wo die Reise hingeht.
Jetzt hast du keinen Gastronomiebetrieb per se, hast aber sehr viel unternehmerisches Denken, hast ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Siehst du irgendwo Parallelen, was du sagst, das ist etwas, das ist dein persönliches deine Geheimzutat, die du nicht nur auf dein Unternehmen und auf einen Gastronomiebetrieb, sondern vielleicht auf alle Branchen irgendwie anwenden kannst?
Ja, da würde ich gerne meinen großen Bruder zitieren, der sagt, ein Kunde, der nicht zahlt, ist kein Kunde. Lass das jetzt einmal so stehen. Wir haben oft Anfragen von Tastings.
Mhm.
Der sagt zu mir, mach mal ein Tasting, wir stellen das 1000 Leuten vor und danach werden die alle kaufen. In der Realität schaut es so aus, dass du dir den Arsch aufreißt, dort zu hackeln, den ganzen Abend performst, Pirouetten schlagst, dort richtig dein Produkt präsentierst, on point und dann gar nichts passiert.
Mhm.
Das heißt, ein Kunde ist nur dann ein Kunde, wenn er auch kauft oder bezahlt. Es werden sehr viele Versprechungen gemacht von den Kunden. Wenn du das machst, dann komme ich. Und wenn du das machst. Und ich glaube, auf das sollte man weniger Wert legen, sondern man sollte wirklich sein Konzept finden, ordentlich haushalten. Tatsächlich nach 10 Jahren, muss ich das sagen, ist auch das Rechnen ganz wichtig. Also, dass man immer weiß, auch die Zahlen richtig zu analysieren und nicht zu glauben, na, da kommt einer, der macht einen 10er Umsatz, einen 5er Umsatz, einen 3er Umsatz. Umsatz ist nicht Gewinn. Das heißt, wirklich auch kleine Schritte zu machen, kleine Aufträge, ordentliche Aufträge zu machen, Sachen fertig zu machen. Es fällt mir oft schwer. Bin mit 1000 Sachen konfrontiert, möchte alles am liebsten gleich machen wie ein junger Hund. Aber machen sollte ich eigentlich wie ein Old Dog, eins nach dem anderen. Mhm. Und ich glaube, das ist die Quintessenz aus dem Ganzen, dass man eines nach dem anderen macht, dass man jedes Projekt ordentlich abrechnet. Man nimmt kein Geld, das einem nicht zusteht. Ein liebes Beispiel. Uns hat eine Firma mal eine Rechnung doppelt überwiesen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu klären. Wir haben es nicht gemerkt. Wir überweisen es zurück. Wir ziehen es von der offenen Rechnung, die noch gestanden ist, einfach ab. Und wir haben uns dann als Kesselbrüder entschieden, diese Rechnung zurückzuüberweisen. Zu sagen, es ist noch eine Rechnung offen. Nimm das gleich als Chance, das anzuzahlen. Und diesen Kunden haben wir heute noch. Das war ein Missverständnis. Der hat auch durch seine Lieferanten und so weiter Zahlungsziele gebraucht. Hat es uns halt nicht gut kommuniziert. Aber am Ende des Tages haben wir uns dazu entschieden, kein Geld zu nehmen, was uns nicht zusteht.
Ja.
Und diese Ehrlichkeit kommt uns 100-mal zurück. Der Kunde ist heute ultra loyal, weiß, wenn wir einen Fehler machen, nicht absichtlich, es wird sofort wieder geregelt. Und so baut man sich Freundschaften und Partnerschaften auf. Die sind essentiell wichtig, wenn es einem schlechter geht, dass man sich da auch durchpeitschen kann. Und das ist vielleicht dieses Geheimnis ist, wenn man aufrichtig ist, mein Papa hat immer gesagt, ritterlich, dann kriegt man das zurück. Auch wenn man sagt, das passiert nicht mehr oder das jetzt bin ich wieder gekeckt worden. Mhm. Aber am Ende des Tages setzt sich die Aufrichtigkeit zu.
Ja, sehr schön. Jetzt möchte ich noch zum Schluss wissen oder möchte den Zuhörern mitgeben, du weißt ja, wir machen uns einen Gin-Donnerstag im Artikel.
Ja.
Es ist eine Kategorie auf Social Media, wo mein Barchef Flo und ich einen Gin jede Woche vorstellen und dazu einen Tonic mischen und verkosten und schauen, dass wir die perfekte Kombi kriegen. Wenn wir jetzt einen deiner drei Gins, sagen wir den klassischen Gin, wenn man den jetzt sich kauft für zu Hause, wichtig ist ja auch immer ein Tonic. Wie würdest du es empfehlen? Wie ist der perfekte Serving?
Also, es ist sehr lustig, weil das natürlich genau in unser Thema hineinspielt. Und das perfekte Tonic, eine bekannte Marke sagt immer, wenn es 2/3 von meinem Gin Tonic ist, dann muss geil sein, sinngemäß, gibt es 1000 Ansätze. Ich persönlich, ich komme ja aus einer Gegend, wo auch viele Feuerwehrfesteln sind, lebe ja in Niederösterreich mittlerweile. Das heißt, da ist das Schwebs in der 1,5 Liter Flasche gang und gäbe.
Ja.
Das ist dort ein gelernter Geschmack. Es ist leicht zu kalkulieren, leicht zu handeln, funktioniert eigentlich immer und das mag jeder. Wie wir dann angefangen haben, im Gin-Thema zu arbeiten, war auf einmal ein Fever Tree Mediterran. Wir hatten Thomas Henry, wir hatten Fentimans am Schirm. Also auch durchaus Tonics, die tatsächlich den Gin ganz anders widerspiegelt.
Ja.
Am Ende des Tages will ich eine Geschichte zu dem Drink und das macht sie auch ganz gut. Also ich verfolge auch den Gin-Donnerstag, so oft es geht, weil es einfach eine Regelmäßigkeit hat. Also wir sind wieder bei der Kontinuität. Coole Qualität, weil natürlich die Gins immer was hergeben auch bei euch. Und wenn mich einer fragt, was ist denn der Drink, dann würde ich tatsächlich das Wiener Mädel nehmen.
Ja.
Mit Fentimans Rose Lemonade in diesem Fall. Eine Orangenspalte, also keine Zeste, sondern wirklich ein Speierl.
Mhm.
Die Geschichte zum Basilikum erzähle ich dir mal an der Bar, wie wir aufs Basilikum gekommen sind. Mit einem Basilikumstreusel drinnen und dann ist das einfach ein perfekter Drink. 2 Zutaten, ein einfacher Mixer.
Ja.
Und alles andere triffst du sofort mit Schwepps. Also ich kann das nur empfehlen.
Ja.
Die Burschen, Mädels machen das schon so lange. Wir haben so viele unzählige Tastings, egal ob Schwepps dry oder in 1,5 Liter Flasche. Ist ein gelernter Geschmack, schmeckt immer gut, funktioniert gut, die Kohlensäure ist schön eingebaut. Ganz ehrlich, wenn einer Kalorien zählt und sagt, er will wenig Zucker drinnen haben oder so, dann sollte ich vielleicht beim Gin Tonic sparen und also vielleicht am Trink weniger nehmen, aber nicht beim Tonic. Und deshalb würde ich dir sagen, wenn du eine große Menge begeistern willst, dann greif zum Schwepps, das ist eine sichere Sache.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass du da warst, dass wir über deine Marke und deine Produkte reden konnten. Ist auch sehr schön und auch, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen von anderen Lokalen auch sehen konnten.
Ja, absolut. Bitte mach weiter so. Ich finde es ganz großartig, dass du die Gastronomie vor den Vorhang holst. Ich bin echter Podcast-Hörer, aber auch ein Fan und freue mich und bitte mach weiter so und freue mich schon auf den nächsten,
super,
der da sitzen darf und die Rede und Antwort steht.
Ja, mal schauen, wer nächste Woche dann zu Gast ist. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge von Das Erfolgs-EZ. Danke fürs Zuhören.
Tschin, tschin.